Vielen Dank unserem Theaterteam, das haben Sie wirklich gut gemacht. Das Stück erinnert mich an meinen allerersten Flug vor 20 Jahren, im Februar, auf dem Weg nach Israel. Eine kleine El Al-Maschine. War schon ein eigenartiges Gefühl, so einen künstlichen Vogel zu betreten. Ich habe ein bisschen Respekt da gesessen und habe gesehen, dass bei dem Flug dann so die Wandverkleidung wackelte und draußen der Flügel so schwingte. Ich dachte, ist das alles in Ordnung? Aber da jeder eine gute Miene machte und war schon in Ordnung scheinbar. Gell? Nur bei der Landung dann in Tel Aviv wurde es merkwürdig, denn das ging richtig, wir sackten so in Wellen runter, dann fing sich das wieder und wieder eine Welle und wieder runter, kennt ihr das? Mir war richtig fast übel. Ohren haben furchtbar geschmerzt. Ich habe gedacht, was ist denn das nur? Das soll schön sein. Ja, einige hockten da mit Tüte vor dem Mund, aber die Stewardessen machten so ein nettes Gesicht immer noch. Ich dachte, muss okay sein, aber Spaß habe ich am Fliegen jetzt nicht mehr. Als wir dann so kurz bei der Landebahn waren, das sah man ja von oben, auch wenn es schon dunkel war, mit einmal erhob sich das Ding nochmal in die Höhe, richtig ächzend und krächzend, nochmal richtig startete es durch, also irgendwas fand ich das komisch. Aber keiner sagte neben mir was, auch meine Elke, die flugerprobter war als ich, sagte keinen Ton. Naja, die Stewardessen lächelten. Im zweiten Anflug haben tatsächlich die Räder die Landebahn berührt. Wir hüpften so ein bisschen auf und nieder und dann endlich kam das Flugzeug irgendwann dann auch nach dem Ausrollen zum Stillstand. Erst als wir die Tür verließen ins Freie, habe ich gemerkt, dass doch was anders war als scheinbar wie gewöhnlich, denn es war ein furchtbar starker böischer Wind über Tel Aviv und auch über dem Flugplatz. Und eine der Turbinen, und darauf zeigte das Personal des Flugzeuges sehr aufgeregt, das schepperte und kreischte die ganze Zeit auch, also irgendwas war nicht so ganz in Ordnung. Und da endlich sagte meine Elke den ersten Satz, der lautete, so einen schrecklichen Flug habe ich ja noch nie gehabt. Und ich habe gedacht, das müsste alles so sein. Also manchmal ist es gut, nicht zu viel zu wissen. Vielleicht hat die junge Dame im Flugzeug auch nicht alles so gleich abschätzen können, aber auch so ein Vielflieger, wir merken es, hat manchmal so seine Tücken, wenn was außer der Kontrolle gerät. Komisch, dass wir uns der Endlichkeit unseres Lebens oft beim Thema Flugzeug bewusst werden. Dabei hat der erfahrene Geschäftsmann ja schon deutlich gesagt, mit dem Auto, um nicht anzukommen, ist viel wahrscheinlicher, als mit dem Flugzeug abzustürzen. Um ein Vielfaches, habe ich mir sagen lassen. Und tatsächlich könnte ich jetzt eine ganze Menge Erlebnisse erzählen vom Autofahren, wo ich in riskante Situationen gekommen bin, weil andere Fehler gemacht haben beim Fahren oder aber, ich muss es gestehen, auch ich selbst. Wenn ihr mal mich links überholt auf der Autobahn, seid vorsichtig. Ich sehe nicht immer, ob im toten Winkel was sich befindet. Ist immer noch gut gegangen bisher, aber ich habe schon manchen höllischen Schrecken bekommen, weil ich merkte, da ist doch noch jemand. Vielleicht geht es anderen ja genauso. Jedenfalls heute Vormittag haben einige verständnisvoll genickt. Das hat mich sehr beruhigt. Bleibt nur an vielen Situationen, auch ganz woanders, nicht nur im Auto oder Flugzeug, Danke zu sagen. Danke Gott, dass es mich noch gibt und auch euch hier gibt. Mit Interesse habe ich gelesen, dass die Menschen des Mittelalters um ihre Sterblichkeit ständig mehr wussten als wir aufgeklärten und alleswissenden Leute heute. Zu ihren Zeiten gab es ja ganz andere Möglichkeiten als Autos und Flugzeuge, um ganz plötzlich aus dem Leben zu scheiden und viele sind ja auch gar nicht alt geworden. In vielen Kirchen hat man damals große Wandbilder vom heiligen Christophorus gehabt. Habt ihr schon mal so ein Wandbild gesehen, wo so auf den Schultern des sieht aus wie so ein stämmiger Riese, der Christophorus, das kleine Jesus-Knäblein hockt und durch einen reißenden Fluss getragen wird. In Saalfeld, vielleicht kennt ihr die eine Straße, die zu dem einen Stadttor führt, ist das auch außen an einer Wand eines Hauses noch gemalt. Den Menschen des Mittelalters war es wichtig gewesen, wenn sie eine Stadt verlassen haben, um auf eine durchaus gefährliche Reise zu gehen, woanders hin, dass sie dann nochmal einen Blick auf den heiligen Christophorus warfen. Man sagte, das schützt vor Unglück. Nun kann man ja drüber nachdenken, ob das wirklich schützen kann, aber zumindest steckt darin die Erinnerung, dass auch wir Jesus auf unserer Reise mit uns nehmen sollen. Das ist eigentlich die Botschaft dieses Bildes, ganz platt gesagt. Und das ist ja eigentlich ein guter Impuls, sich daran zu erinnern. Und damals war das so, wenn Leute dann nach einer beschwerlichen Reise, die musste gar nicht mal lang sein, aber es reichte schon auf den Straßen, die ja sehr holprig waren und eigentlich nur Waldwege und Feldwege und sowas und keine richtigen platten Straßen. Wenn man da heil angekommen war ohne Schaden, dann gingen selbstverständlich viele Leute in die nächste Kirche der nächsten Stadt und haben Gott gedankt für die Ankunft. Damals waren die Kirchen aber auch tatsächlich Tag und Nacht auf, damit das möglich war. Das ist uns fremd geworden, immer wieder Gott diesen Dank zu sagen. Und wenn, dann klingt er sehr flüchtig und formelhaft inzwischen. Es ist uns fremd geworden, auch mit dem Tod zu leben, weil in der Regel ja uns nicht mehr auch vor Augen passiert. Oh ja, wir erleben viele Tote, aber die sind im Fernsehen, ne? Oder auf dem Bildschirm des PC, weit weg, meist nur gespielt, richtige Tote. Gut, bei YouTube kann man manchmal das auch leider sehen, aber im Grunde versucht man uns diesen Anblick zu ersparen. Wir haben ihn, den Tod, auf Distanz gehalten. Wir leben in einer Gesellschaft, die ihn verdrängt. Deswegen ist er dennoch unleugbar da. Und wenn er dann doch einmal unübersehbar in unser Leben tritt, vielleicht indem ein naher, lieber Mensch uns genommen wird, dann sind Menschen heute viel fassungsloser darüber als Menschen vergangener Zeiten. Es gibt Leute unter uns, vielleicht auch hier, die diesem Tod mal ganz, ganz nahe gekommen sind. Und für die das ein ganz schlimmes Erlebnis war und gleichzeitig etwas, was aber etwas auch bei ihnen geändert hat, heilsame Auswirkungen gehabt hat. Wir kennen vielleicht solche Stimmen von Leuten, die sagen, seit ich das damals erlebt habe, da sehe ich das Leben mit ganz anderen Augen. Viel weniger selbstverständlich, viel dankbarer. Ich messe ganz bestimmten Dingen nicht mehr viel Wert bei, obwohl die mir vorher so unendlich wichtig schienen. Und anderes ist plötzlich ganz wertvoll geworden, obwohl ich es vorher als nichtig angesehen habe. Das wäre natürlich, auch wenn man niemand so eine Erfahrung wünscht, eine wirklich heilsame Erfahrung. Und ich frage mich, warum manche Menschen das erst am Ende ihres Lebens realisieren, wie kostbar Leben eigentlich sein kann. Ich habe bei Jesus gelesen, dass er uns einen veränderten Blick auf das Leben wünscht. Er spricht davon, dass es endlich ist. Das war für die Menschen damals keine Überraschung. Aber dass es am Ende endet mit einer Begegnung mit ihm. Und das war für die Leute damals schon eine Überraschung, dass er das so einfach lauthals angekündigt hat. Im Matthäusevangelium lesen wir dazu aus dem Kapitel 24, dass er erinnert, wie war denn das damals mit Noah vor der Sintflut, in den Tagen Noahs. Denn so wird es auch sein, wenn der Menschensohn neu kommt. Denn wie sie waren in den Tagen vor der Sintflut, sie aßen, sie tranken, sie heirateten, sie ließen sich heiraten, in Klammern, es ging alles so ganz seinen normalen Ding, bis an den Tag, an dem Noah in die Arche hineinging. Wir wissen, wie die Geschichte weitergeht, welches schreckliche Ende dann beschrieben wird. Und dann fügt Jesus hinzu, darum wacht, ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Ich habe gesagt, Jesus möchte, dass wir nicht irgendwann, sondern jetzt einen veränderten Blick gewinnen. Er spricht davon, wie wichtig es sei, wachsam zu sein, weil irgendwann die normale Zeit unseres irdischen Lebens vorbei sein wird. Dann werden wir, so sagt er in diesem Wort ganz deutlich, ihm begegnen, dem Auferstandenen. Entweder weil wir sterben oder weil er ganz unverhofft in unsere Wirklichkeit, in unsere Welt hineintritt. So wie wir es in dem alten christlichen Glaubensbekenntnis seit vielen Jahrhunderten sprechen, von dort wird er wiederkommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Viele Christen sprechen da Sonntag für Sonntag, aber wir ahnen gar nicht, was da so alles drinsteckt eigentlich. Das heißt, von ihm her bekommen wir Menschen alle einmal eine ganz andere Sicht auf unser eigenes Leben. Wir sehen es plötzlich mit den Augen Gottes an. Es ist, als würden wir von einem Schlummer, einem Schlaf, einem Traum erwachen nur noch blicken wir uns ganz erstaunt um und sehen die eigentliche Wirklichkeit um uns. Und die Menschen der Bibel um Jesus herum und nach ihm verschweigen nicht, dass das eine durchaus sehr zwiespältige Erfahrung sein wird. Die einen werden sich freuen über den Blick Gottes auf sie, aber viel mehr Menschen, vielleicht auch Christen oder mit Sicherheit auch wir Christen, werden zutiefst erschrocken sein und ich sage mal jetzt ganz bewusst auch zu Tode erschrocken sein über das, was wir da sehen, weil da einiges nicht zusammenpasst, ganz und gar nicht zusammenpasst. Und auch keine Hoffnung jetzt scheint, das zusammenzukriegen, Gott und uns. Die Welt, in der wir gelebt haben, mit der Welt, die eigentliche um uns herum ist. Ich habe gesagt, auch wir Christen werden erschrocken sein, bin ganz sicher darüber. Aber wer mit Jesus gelebt hat, der ist eigentlich auf diesen Blick Gottes ein Stückchen vorbereitet, wie ich finde. Denn Jesus selber steht zu ihnen, seinen Geschwistern, zu uns, vor Gott und Menschen. So hat er das gesagt, so hat er das angekündigt. Was für ein Glück, dass er für diesen Tag der Begegnung, diesen Zeitpunkt der Begegnung schon bereitsteht, um für uns gerade zu stehen. Johannesevangelium sagt Jesus über die Menschen, die jetzt schon mit ihm leben, sie haben das Gericht schon hinter sich. Sie sind schon in diesem Prozess der Ausrichtung drin gewesen. Sind wir schon zu Ende mit dieser Ausrichtung? Diesem Gericht, dieser Krisis, dieser Scheidung, dieser Neuorientierung, dieser Ausjustierung hin zum eigentlichen Leben? Ich glaube, da steht uns noch einiges bevor. Mir ist heute wichtig zu sagen, Jesus möchte uns am liebsten schon behutsam jetzt zum Aufwachen bringen. Träumst du noch oder lebst du schon? So lautet das Thema dieses Gottesdienstes, dieser Predigt. Träumst du noch oder lebst du schon? Es gibt zurzeit ein Buch von Manfred Lütz, diesem Psychiater. Es gibt ja das schöne Buch Gott, eine kleine Geschichte des Größten. Die kann ich nur empfehlen für alle, die ein bisschen denken, auch wenn sie diese Welt betrachten. Es gibt ein neues Buch von ihm, das heißt ganz einfach Bluff. Bluff. Und er beschreibt darin, wie Menschen unsere Welt wahrnehmen, nämlich gar nicht so, wie sie in Wirklichkeit ist. Wie sehr wir geprägt sind von dem, was man so über diese Welt sagt, von dem Bild der Wissenschaft, von dem, was die Medien uns zaubern als Wirklichkeit, von der Konsumwelt, in der wir zu Hause sind. Alles Dinge, die uns begegnen, aber viele davon sind eigentlich konstruiert. Und er sagt, je mehr wir in diesen konstruierten Welten zu Hause sind und leben, desto schwerer nehmen wir die reale Welt wahr. Übrigens auch die Welt, in der Gott tatsächlich präsent ist. Man muss ein Stückchen diesen falschen Blick abstreifen, hinter die Kulissen schauen lernen, die größere Wirklichkeit sehen lernen, dann hat man es leichter, Gott zu entdecken. Ein interessantes Buch, interessante Gedanken dazu. Ich will nicht darüber weiterreden, sondern von einer Frau, einer Australierin, heute vielmehr. Sie hat ein Buch geschrieben. Ich habe nicht das Buch selber gelesen, ist außerdem auf Englisch, das fällt mir noch sehr schwer. Könnt vielleicht ihr mal machen, wenn ihr besser seid als ich darin. Aber in einer Zeitung war was darüber geschrieben. Die Australierin heißt Bronnie Ware. Sie hat früher mal in einer Bank gearbeitet als junge Frau. Damit war sie aber nicht zufrieden. Das schien nicht ihr eigentliches Leben zu sein. Sie hat ihren Job gekündigt und dann zog sie durch die Welt und landete schließlich auch für 7 Jahre in Südostengland in einer Tätigkeit, die viele von uns sich überhaupt nicht richtig vorstellen können, die doch so wichtig ist, weil Menschen diese Tätigkeit brauchen. Sie wird Palliativpflegerin. Wisst ihr, was das ist? Sie pflegt schwerkranke Menschen bis zu ihrem Tod. 7 Jahre macht sie das. Bronnie Ware hat darüber dieses Buch geschrieben, weil sie von diesen Menschen am Ende ihres Lebens viel Entscheidendes gelernt hat, von dem sie sagten, das müssen wir nicht erst leben, nicht erst erkennen, wenn wir alt werden und sterben oder in großen Krankheit und Krise sind. Es wäre doch so wichtig, dass viele Menschen jetzt schon aufwachen und darüber nachdenken. Ich weiß nicht, ob Johnny Ware Christin ist. Darüber stand in diesem Zeitungsartikel jedenfalls nichts. Aber ich glaube, wir lernen trotzdem einiges von ihr. Denn sie hat mal darüber aufgelistet, was Menschen am Ende ihres Lebens bedauern. Was sie gern, wenn sie noch einmal von vorne anfangen könnten, anders machen würden als bisher. Darf ich euch mal noch 5 Punkte darüber sagen? Und bitte bewegt diese Punkte irgendwie, wenn ihr Möglichkeiten habt mitzuschreiben oder ein Stichwort wenigstens euch einprägt, das wäre schon was. Ich denke jedenfalls darüber nach. Viele Menschen sagen am Ende ihres Lebens, ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, mein eigenes Leben zu leben. Klingt banal, ja? Aber scheinbar tun das viele Leute gar nicht. Sie haben die meiste Zeit über, jedenfalls kommt ihnen das am Ende so vor, sie haben die meiste Zeit über Dinge getan, von denen sie den Eindruck hatten, dass andere diese Dinge von ihnen erwarteten. Sie haben ein angepasstes Leben geführt, das Leben anderer mit ihren Wünschen und Erwartungen erfüllt, und ihre eigenen Wünsche und Erwartungen an das Leben kamen oft zu kurz und nicht zur Entfaltung. Es kam nicht das in ihnen zur Entfaltung, was ihnen, wir sagen es mal fromm, als Christen von Gott hin angelegt gewesen ist. Ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, mein eigenes Leben zu leben, nicht das der anderen. Ich weiß, bei jungen Leuten sollte man vorsichtig sein, das zu sagen. Ihr probiert das ja gerade aus, ein eigenes Leben zu leben. Aber ihr werdet schnell merken, wie schnell ihr auch dazu neigt, die Erwartungen anderer darin zu erfüllen. Was ist in euch angelegt? Zweitens, viele Menschen sagen am Ende ihres Lebens mit Bedauern, ich wünschte, ich hätte nicht zu viel gearbeitet. Trifft euch das? Oh ja, ich denke auch schon. Ich habe das bei vielen Gesprächen über verstorbene Menschen zur Vorbereitung der Trauerfeier gehört. Nicht von den Verstorbenen, die konnten darüber nichts mehr sagen, aber von den Angehörigen, von den Ehepartnern. Wir haben unser Leben aufgespart bis zum Ruhestand. Wir haben uns das gar nicht gegönnt vorher, damit wir uns dann richtig gemütlich machen, und jetzt ist mein Mann gestorben. Das ist doch ungerecht. Das eigentliche Leben auf später vertagt und nun ist es plötzlich nicht mehr vergönnt. Hätten wir es doch schon eher gemacht, als nur uns für den Betrieb zu investieren oder für ein besseres Bankkonto, damit es besser und beruhigender gefüllt ist, oder die Karriere. Wie viele erleben, dass sie mal ein Stückchen Karriere machen und das dann abrupt abbricht. Wisst ihr, wer das vor allem sagt? Die Männer. Die sagen das am Ende ihres Lebens. Hätte ich doch nicht so viel gearbeitet. Was denn stattdessen? Viele Menschen sagen am Ende ihres Lebens, ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, meine Gefühle auszudrücken. Ein Mann bekennt kurz vor seinem Tod, ich hätte mir gewünscht, dass meine Familie mich die ganze Zeit wirklich gekannt hätte. Wie mir wirklich innerlich zumute gewesen ist. Viele Menschen unterdrücken nämlich ihre eigenen Gefühle. Wir Kinder haben das noch, als Kinder noch haben wir es noch gelernt. Aber unsere Eltern waren schnell dabei zu sagen, Junge, du musst dich beherrschen lernen. Gell? Mädchen, du darfst nicht alles zeigen. Das wird ausgenutzt von den anderen. Lern dich beherrschen, diszipliniert zu sein. Viele unterdrücken ihre Gefühle auch um des lieben Friedens willen, um nicht Streit mit anderen zu bekommen. Und sie richten sich dadurch in einer sehr mittelmäßigen Existenz ein und werden nie zu dem, was sie hätten sein können. Viele Mediziner glauben, dass das zum Beispiel verdrängte Gefühle nach innen gefressen die Ursache vieler Krankheiten heute sind. Es eitert innen weiter, was nicht nach außen dringen durfte. Ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, zu meinen Gefühlen zu stehen, sie ausdrücken zu lernen. Vielleicht würde mancher da nicht so über die Maßen explodieren, wenn er in kleinen Dosen das vorher schon immer hätte mal ein bisschen Dampf ablassen können. Viertens, ich wünschte mir, ich hätte den Kontakt zu meinen Freunden, zu den mir wirklich lieben Menschen aufrechterhalten. Ich habe das in der Zeit, die ich jetzt Monate meiner Auszeit hatte, besonders gemerkt, dass es einige Menschen gab, die ich über manche Jahre auch immer wieder vernachlässigt habe und die in dieser Zeit, in der ich nicht mehr so beruflich tätig sein konnte, plötzlich zu mir standen. Das war klasse, das zu erleben. Bei denen habe ich mich gefühlt, wie ich bin, konnte mit dem kommen, was ich hatte, und wenn ich geheult habe dabei oder wenn ich mich gefreut habe, das ist immer bei ihr an der richtigen Adresse. Habt ihr solche Menschen? Wenn ihr sie habt, pflegt sie gut. Die sind ein von Gott total wertvolles Geschenk für euch. Ihr müsst sie wirklich pflegen. Denn gerade weil sie so euch immer wieder gekommen sind, denkt ihr, naja, die bleiben mir schon erhalten. Das ist nicht raus. Freundschaften leben davon, dass sie wirklich gepflegt werden. Und wenn ihr solche Menschen habt, geht ihnen nach. Investiert in sie. Sucht sie auf, auch wenn sie weiter weg sind. Haltet die Verbindung mit allem, was euch möglich ist. Jeder vermisst seine Freunde oder die ihm nahestehenden Menschen, bei denen er sein durfte, wie er ist, wenn er stirbt. Besser, sie vorher schon viel und reich um sich zu halten, denn sie tanken euch auch auf. Durch sie tankt Gott auch auf euch auf. Und fünftens, ich wünschte, ich hätte mir erlaubt, glücklicher zu sein. Komisch, hä? Erlauben wir uns das nicht? Eine Sterbende hat mit Bedauern geäußert, leider weil es ihm zu spät ihr als Erkenntnis kam, ich hatte ja eigentlich die Freiheit zu wählen. Ich habe zu wählen, wie ich mein Leben gestalte. Aber ich bin so in meinen alten Mustern und Gewohnheiten und dem Komfort, der da drin steckt, immer dasselbe auch zu tun, stecken geblieben, dass ich es nie gewagt habe, mal diese eingefahrenen Gleise zu verlassen. Die Wahl war da. Die Schwierigkeiten, da rauszukommen, hat sie aber gescheut. Schade, wenn man das sagt. Freilich, neue Wege zu gehen, Veränderungen im Leben zu machen, das dauert eine Weile, ehe so eine Spur wieder sich einschleift und dann leichter fällt. Man muss erstmal ganz schön dagegenhalten, wenn man nicht mehr in alten Schienen weiterhoppeln will. Aber dann, je mehr man das wagt und dranbleibt, desto mehr schleift sich auch eine neue Spur ein und führt hoffentlich zu einer gesünderen Richtung. Wir haben die Wahl. Wir sollten diesen Kampf auch, gesündere Spuren zu finden, auch aufnehmen. Diese Frau Bronny änderte ihr Leben noch einmal, als sie erkennt, was bei vielen Menschen so eine oft zu späte Erkenntnis ist, was ihre Patienten am Ende ihres Lebens so unglücklich sein lässt. Denn sie selbst will ja auch glücklich werden. Sie hat diese Tätigkeit als Palliativmedizinerin aufgegeben und arbeitet heute wieder ganz anders. Nämlich sie hat sich gefragt, was sind eigentlich meine Begabungen, das, was mir am meisten Freude macht, auch wenn es weniger Lohn vielleicht bedeutet und weniger Karriere. Sie arbeitet bescheiden als Sängerin. Sie schreibt eigene Songs. Sie gibt im Internet Kurse für Persönlichkeitstraining. Genug Lebenserfahrung hat sie inzwischen gesammelt dazu. Sie schreibt einen Blog. Sie hat ein Kind bekommen, ein Mädchen, über das sie sich freut und für das sie sich viel Zeit nimmt. Und am liebsten sitzt sie heute auf ihrer Veranda und hört den Vögeln zu. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Denn sie hat gelernt, das zu genießen. Ich weiß, dass ich das tun muss, sagt sie, was ich will, was mir gut tut. Denn wenn ich das richtig tue, weiß ich, dass ich für andere Menschen erträglich bin. Und dass ich das auf meinem Sterbebett nicht bereuen werde. Es geht nicht darum, egoistisch zu leben. Denn die Erfahrung sagt, wenn ich aus guten, gesunden Quellen für mein Leben schöpfe, wenn ich das zur Entfaltung bringe, was Gott in mich hineingelegt hat, auch für mich selbst, das ausleben kann, dann kann ich auch umso leichter anderen dann Anteil geben. Mühsam wird's, wenn ich aus etwas gebe, was schon trübe ist, was nie richtig gesund in mir gewesen ist. Dann wird auch die Nächstenliebe zum Krampf werden. Aus gesunden Quellen schöpfen. Aufwachen, Stichwort von heute. Aufwachen heißt also, nicht nur den anderen zu gefallen zu leben, sondern das eigene Leben ganz beherzt in die Hand zu nehmen. Es selbst zu steuern mit dem, was man für richtig erkennt. Und ich glaube, wir haben in Jesus einen guten Wegweiser, was er uns lehrt über richtig und falsch in unserem Leben. Aufwachen heißt nicht vor lauter Arbeit, das eigentliche Leben auf irgendwann zu verschieben, das vielleicht nie kommt, sondern hier und jetzt auch die Oasen unseres Lebens zu entdecken und zu genießen. So wie Gott das ja auch selber tut, gell? Den 7. Tag der Woche zum Feiertag für sich und für uns erklärt. Macht es wahrscheinlich nicht, weil er das braucht, sondern weil wir das brauchen. Wir dürfen genießen, Pausen machen, uns was gönnen. Wir müssen nicht wie die Arbeitspferde am Ende tot umfallen. Aufwachen heißt zu seinen Gefühlen und Bedürfnissen zu stehen, sie nicht zu verdrängen, sondern ein authentischer Mensch zu werden. ein authentischer Mensch, wirkt auch auf andere stabilisierend. Aufwachen heißt, den Kontakt zu lieben Menschen nicht abreißen zu lassen, sondern ihn zu pflegen, in sie zu investieren und durch ihre Wertschätzung Glück zu erfahren und das eigene Glück mit ihnen zu teilen. Aufwachen heißt, nicht zum Gefangenen des Gewohnten zu werden, sondern ein freier Mensch zu werden. Aufwachen heißt für mich, diese Scheinwelten, von denen Manfred Lütz schreibt, beiseite zu schieben, nach der Suche nach dem eigentlichen, wirklichen Leben und darin die Stimme Gottes zu hören, zu entdecken, ihr mutig zu folgen und nicht dann überrascht zu sein, wenn man nichts mehr am Leben ändern kann, sondern schon vorher sich im Blick Gottes auf uns in dieser Welt zu üben. Dann ist das Erschrecken am Ende bei der Begegnung mit Jesus nicht so groß und die Freude wird überwiegen. Paulus schreibt in einem seiner Briefe: So seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt. Nicht als Unweise, sondern als Weise. Und kauft die Zeit aus, denn es ist, er schreibt, böse Zeit. Es wäre gar nicht schlimm, wenn ich jetzt sagen würde, gute Zeit. Es ist ja gut, wenn man jetzt mit dieser Zeit auch noch umgehen kann. Es ist heilsame Zeit, wenn wir es richtig anpacken, wenn wir verstehen, was als ein wertvolles Geschenk jetzt mit ihr gegeben ist. Darum werdet nicht unverständlich, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Und so möchte ich unsere Gedanken dazu beschließen mit Worten aus dem Psalm 39, den du schon mal zitiert hast. Jetzt bete ich nochmal zwei Verse in der Luther-Übersetzung, obwohl ich die andere klasse finde. Herr, lehre mich doch, dass es ein Ende mit mir haben muss. Mein Leben, wie jedes Leben, ein Ziel bei dir hat und ich davon muss. Errette mich aus meiner Sünde, das heißt aus allem, was mich von dir trennt. Lass mich nicht den Narren zum Spott werden. Und ich bete weiter: Jesus, wir brauchen uns vor dem Ende nicht zu fürchten, wenn wir mit dir zusammen dieses Leben durchwandern. Wir brauchen uns auch nicht zu fürchten, wenn es nicht in allem gelingt, dieses Leben auch auszuleben. Du stehst für uns vor Gott und Menschen ein. Aber wo immer das jetzt uns schon gegeben und möglich ist, Jesus, hilf mir und uns allen beim rechtzeitigen Aufwachen. Das bitte ich in deinem Namen. Amen.